wenn wir die Chancen, die wir haben, nämlich diesen Knotenpunkt Köln in dieser Region zum Ruhrgebiet, an der Rheinschiene entlang. Also wir haben ja echt Potenzial hier. Und wir haben auch noch eine Geschichte dahinter, dass Köln einfach eine lebenswerte Stadt ist, dass wir die Motoren hier erfunden haben mit Deutz. Also wir sind ja eigentlich eine Mobilitätsstadt früher mal gewesen, dass wir das nutzen und uns wirklich eine Vision aufbauen und sagen, Köln kann Vorreiter in der Mobilität werden, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Ob von Wesseling in die Kölner Innenstadt, vom Bergischen nach Deutz oder gar von Köln-Mülheim nach Düsseldorf. Das sind alles typische Pendlerstrecken. 350.000 Menschen pendeln jeden Tag nach Köln hinein, knapp 170.000 aus der Stadt heraus. Und viele, viele, viele von ihnen fahren ganz allein in ihrem eigenen Auto. Genau das will mein heutiger Gast Wolfram Uhrlich verändern. Mit seiner Firma GoFlux arbeitet er daran, eine möglichst komfortable Mitfahrgelegenheit für die Kurz- und Mittelstrecke zu bauen. 12.000 Nutzerinnen und Nutzer hat die App in unserer Region schon. Im Gespräch erzählt Wolfram Uhrlich, wie viel Umwege die Fahrerinnen und Fahrer dabei noch akzeptieren, wie er große Unternehmen für GoFlux gewinnen will und welche Busfahrt ihn selbst auf die Idee für die App gebracht hat. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch.
Dann freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln Unplugged und begrüße ganz herzlich Wolfram Uhrlich, Gründer und Geschäftsführer von GoFlux.
Hi, danke für die Einladung.
Wolfram, schön, dass du da bist. Ein paar Fragen, die ich sozusagen jedem meiner Gäste am Anfang stelle, ist natürlich erstmal, was ist denn dein Lieblingsort in Köln?
Mein Lieblingsort in Köln ist auf jeden Fall so der Grüngürtel, also Stadtwald und Decksteiner Weiher.
Ja, und auf der anderen Seite gibt es einen Ort, der besonders viel Verbesserungsbedarf hat?
Viel Verbesserungsbedarf. Wir können direkt ins Thema einsteigen und sagen, alles, was mit Mobilität zu tun hat. Alles, ich glaube, da kann Köln einiges aufholen gegenüber anderen deutschen Großstädten und international sowieso.
Ja. Hast du einen besonderen Knotenpunkt, der besonders viel Verbesserungsbedarf hat?
Die gesamte Stadt Köln.
Die gesamte Stadt Köln, sehr schön. Genau, wir werden gleich in dieses Thema voll einsteigen, das Thema Mobilität, was dich und euch den ganzen Tag beschäftigt. Ja. Ich fand es ganz spannend, als ich auf deinen Lebensweg so ein bisschen geguckt hatte bei LinkedIn, dass du, glaube ich, direkt nach der Uni tatsächlich losgelegt hast mit GoFlux, mit deinem Startup quasi.
Ja, richtig.
Wie kam es dazu?
Ja, rückblickend. Spannend, so zwei Sachen, die ich festgestellt habe, jetzt wenn ich so auf meine Studienzeit zurückgucke. Im Studium war noch viel so die Überlegung, mache ich danach noch eine Promotion? Heute rückblickend für mich persönlich würde ich sagen, gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil im Unternehmerischen gehe ich auf jeden Fall auf. Und mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich immer in den Semesterferien mich mit irgendeiner Geschäftsidee rumgeschlagen habe. Und so meine Freizeit war dann ausprobieren, wie das funktioniert. Das konnte Lieferservice sein für Kioske, war meine Idee, so ein bisschen wie Gorillas heute oder Flaschenpost oder ein Carsharing im ländlichen Raum. Und mir ist zum einen aufgefallen, ich habe das immer gemacht. Also dieses Geschäftsideen rumspinnen und ausprobieren, bis dann wieder die Uni anfing und dann keine Zeit mehr war. Und dann ist mir klar geworden, es war eigentlich immer Logistik, Mobility Bezug. Das war immer mit drin. Das heißt, das war vorprogrammiert und ich wusste es nach dem Master gar nicht. Und für mich war aber nach dem Master der Weg klar, ich will in diesen Bereich, ich will ausprobieren, wie es ist, selber zu gründen. Und das Thema Mitfahrgelegenheit war damals so die beste Idee, so nach meiner Meinung. Und es war halt irgendwie, es ist super schnell gut angekommen. Das Thema ist so greifbar und löst so viele Probleme, dass es lief gut an, einfach von Beginn an.
Du hast, glaube ich, Supply Chain Management so als Schwerpunkt gehabt, auch an der Uni, also sozusagen das Optimieren von Lieferketten.
Genau.
Es geht ja um eine Lieferkette im weiteren Sinne auch, aber du hast gerade gesagt, andere Themen hatten auch schon mit Mobilität zu tun, woher Logistik. Woher kommt die Faszination für dieses Thema?
Ich glaube, bei GoFlux hängt es sehr eng damit zusammen, mit dieser Effizienz. Also das ist ja wieder verbunden dann mit Prozessoptimierung, Supply Chain und diese Effizienz in einen Prozess zu bringen. Da ist mir, das ist beim Carsharing im ländlichen Raum oder beim Lieferservice ja genauso. Wenn ich mir heute Gorillas angucke, das ist eine Effizienzsteigerung für den Endkunden, das ist enorm. Das ist gar nicht zu messen, fast gar nicht so stark ist das. Und ich glaube, das ist immer der Treiber gewesen und bei der Mobilität ist es vielleicht noch irgendeine Faszination dazu, die kann ich mir aber selber noch nicht erklären, da brauche ich vielleicht noch ein paar Jahre Lebenserfahrung, bis die kommt. Und im Studium kam dann aber auch noch hinzu Verhaltensökonomik, also so der psychologische Aspekt in der Wirtschaft. Und die beiden Sachen sind bei uns zusammen auch super präsent. Ja. Ich glaube, das ist auch das, was mich an der Mobilität und am Mitfahren begeistert.
Und du hast gesagt, es blieb dann sozusagen von den vielen Ideen, die von GoFlux mündete, am Ende über als die beste.
Ja.
Weißt du noch, wie die dir genau gekommen ist?
Ja, das weiß ich tatsächlich noch sehr genau. Also das ist natürlich auch die Story, die man immer wieder erzählt. Im Gegensatz zu vielen Startups, glaube ich, ist es bei uns die wahre Geschichte, die wirklich so passiert ist. Und zwar habe ich während der Uni viel Fahrgemeinschaft genutzt. Ich hatte ein Auto und wenn ich dann mal nach Berlin oder Hamburg zu Freunden gefahren bin, dann habe ich das angeboten. Ging es ja da als Student darum, auch ein bisschen Geld zu sparen, günstig von A nach B zu kommen. Das heißt, ich war gewohnt, das zu nutzen, habe aber gesehen, in Köln, in der Region funktioniert das ja gar nicht. Und dann mit der expliziten Beobachtung an der Uni, Viso-Fakultät hier in Köln, nach der Uni, der Bus nach Ehrenfeld, komplett überfüllt und alle 100 Autos, die da minütlich lang fuhren, nur mit einer Person besetzt. Da habe ich gedacht, das ist doch ineffizient. Da war der Punkt wieder. Das muss man doch irgendwie anpacken können. Und ich war BWLer, ich hatte technisch nicht so fast gar keinen Hintergrund. Mal ein paar Webseiten programmiert, das war's. Und habe das irgendwie so im Hinterkopf gehabt. Und dann war ich am Ende des Masters in den USA, das ist jetzt der klassische Startup-Teil der Story.
Da wird's typisch.
Genau, war aber wirklich Zufall. Also ich habe dann Lyft, einen Konkurrent von Uber gesehen, habe mir gedacht, die machen zwar einen Taxi-Service, aber technologisch ist es genau das, was ich mir vorstelle. Nämlich wirklich hochautomatisiert, Treffpunkte automatisch berechnet, überall kannst du in die Mitfahrgelegenheit einsteigen, überall aussteigen, wo es gut gerade passt. Und das war so die Initialzündung dann, dass ich gesagt habe, okay, das muss funktionieren. Und dann hatte ich glücklicherweise einen Mitbewohner, der war Informatiker. Und der war nach einer halben Stunde super begeistert von der Idee und dann haben wir zusammen losgelegt.
Und jetzt reden wir 3 Jahre später ungefähr, glaube ich, ne?
Ja, inzwischen schon 4,5.
4,5 Jahre später, genau. Was ist dann letztendlich für ein Produkt daraus entstanden? Also was ist GoFlux sozusagen, wenn du es einmal pitchen musst?
Es ist vielleicht vorneweg, es ist am Ende in der, wie wir es machen, viel von der ersten Idee, von der ersten Vision tatsächlich da. Und mit GoFlux ist es möglich, Mitfahrgelegenheiten innerhalb weniger Sekunden zu organisieren. Und wir ermöglichen das, indem wir viel automatisieren. Wir berechnen den Preis automatisch, wir machen die Zahlungsabwicklung automatisch. Das wirkt heute wie ein Standard, ist es im Mitfahrbereich aber immer noch nicht. Das heißt, wir sind in dem Bereich Vorreiter der Automatisierung, Digitalisierung. Und wir machen vor allen Dingen eine Treffpunktberechnung. Das heißt, wenn man jetzt eine Strecke anbietet von Köln nach Bonn, dann haben wir Dutzende Ein- und Ausstiegspunkte entlang der gesamten Strecke. Dann kann man zum Beispiel von Wesseling bis Bonn auch mitfahren. Dann fährt der Fahrer kurz von der Autobahn ab, hat einen kurzen Umweg und fährt ansonsten immer seine Route. Und das führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Mitfahrer zu finden, viel, viel größer ist. In Zahlen 90% unserer Ein- und Ausstiegspunkte, wo dann Matchings auch stattfinden und durchgeführt werden, sind entlang dieser Strecke. Und das ist halt viele technologische Innovationen, die wir in den Markt gebracht haben. Und heute stehen wir da, dass wir in der Region Köln-Bonn-Düsseldorf schon relativ gut verbreitet sind. Wir haben insgesamt 12.000 Nutzende und wollen von hier aus weiter in den deutschen Markt reinwachsen erstmal.
Aber das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Unterschied. Ihr zielt sozusagen nicht auf die Fahrten, die du auch als Student angeboten hast, also von Köln nach Berlin, sondern ihr wollt gerne auf die Region euch fokussieren.
Genau, wir wollen das Problem der Mobilität in einer Region lösen, weil am Ende gehen wir auf einen Anwendungsfall, der vor allen Dingen für Pendelnde jetzt zu Beginn ist. Das heißt, wir sehen vor allen Dingen in der Rush-Hour, morgens und abends sehen wir starke Nutzungsraten und wir grenzen uns ab von diesen Langstreckenfahrten. Das ist ein anderer Markt. Der ist eher, das passiert einmal im Monat oder einmal im Jahr, dass man so eine Reise macht. Und gleichzeitig grenzen wir uns ab von Carsharing, On-Demand und Scootern, die ja irgendwie in der Stadt immer unterwegs sind. Das heißt, wir gehen auf Strecken, die sind so im Schnitt 25, 30, 35 Kilometer lang und meistens sternförmig zum Zentrum Köln hin, also zum Beispiel von Kerpen aus, oder in der Peripherie finden die Fahrten statt. Und damit sind wir ein moderner Mobilitätsservice, ein noch sehr unbekannter tatsächlich. Also der ganze Markt ist in Deutschland noch nicht so bekannt, der aber in einen Markt eintritt, wo nur der private PKW ist und der ÖPNV, wenn er eine gute Verbindung hat. Das heißt, wir sind relativ konkurrenzlos. Großer Vorteil. Das Thema ist aber auch super unbekannt. Das heißt, wir machen gleichzeitig auch Education von Kunden, Politik und so weiter, um zu zeigen, wie groß überhaupt das Potenzial ist. Und das ist natürlich mit 15 Mann nicht ein so kleines Mini-Startup, aber eine Riesenaufgabe.
Ja. Ich hatte mal geguckt, du hast die Nutzung hier im Raum, in der Region quasi angesprochen. Ich hätte jetzt zum Beispiel aus Nippes hier zum Rotonda Business Club kurze Strecke gemusst. Waren, glaube ich, 3-4 Angebote, tatsächlich alle 6.30 Uhr, also nicht unbedingt Journalisten kompatibel. Also wie kann man das sagen, wie viele Fahrten mit euch im Moment täglich, im Monat oder wie auch immer tatsächlich stattfinden?
Ja, das kann man so pauschal nicht sagen, weil es schwanken ist, aber was man relativ pauschal sagen kann, ist, dass wir täglich mehrere hundert Fahrten hier im Angebot haben und wir sind inzwischen so weit, dass bei circa jeder vierten Suchanfrage wir auch wirklich einen Treffer liefern können.
Okay.
Und das ist gewachsen von 1% der Suchanfragen im Sommer auf jetzt jede vierte.
Ja.
Das heißt, wir haben schon ein exponentielles Wachstum da auch erkennen können.
Ja. Das ist natürlich die spannende Frage. Du hast gerade schon auch angedeutet, dass es sozusagen ein neuer Markt ist, so ein bisschen oder ein unerschlossener Markt, aber auch das ist ja eine Herausforderung für ein Startup. Letztendlich als Plattform, wie kriegt ihr die Nutzer, erstmal, wenn wir drauf gucken auf die Nutzer, wie kriegt ihr die auf die Plattform? Wie macht ihr aufmerksam auf euch?
Ja, wir haben im August, September eine große Marketingkampagne gemacht hier in Köln. Also einfach fokussiert auf den Endkundenbereich, vor allen Dingen Social Media Marketing. Und darüber knapp 4000 Nutzende in 3-4 Wochen gewonnen. Ja. Das war so die größte Kampagne. Und ansonsten haben wir ein Modell, wo wir mit Arbeitgebern zusammenarbeiten. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Ja. Wir haben zum Beispiel den Landschaftsverband Rheinland als Kunden, die ja hier in der Region knapp 20.000 Mitarbeitende haben.
Ja.
Und gemeinsam mit diesen Arbeitgebern bewerben wir das dann übers Intranet, über Mailings und so weiter.
Okay, genau. Du hast so ein paar Beispiele gerade schon genannt und so diese 20 bis 40 Kilometer Strecke sozusagen als typische.
Ja.
Gibt es sonst sozusagen typische Merkmale, die Fahrten mit euch haben?
Ja, dass es Pendelnde sind, hatten wir schon. Was gibt es noch?
Also diese Tagesrandverbindung ist auch, das heißt meistens so zwischen 6 und 9 und wahrscheinlich dann so nach 4 wieder.
Ja, das war mir nicht bewusst, wie früh der Pendelverkehr tatsächlich anfängt.
Okay,
ich war eher so der Aufsteher ab 6.30 Uhr, 7 Uhr, aber es geht tatsächlich um 5 Uhr, 5.30 Uhr schon los, mit den Schichtdiensten vor allem. Nee, weiter kann man das eigentlich gar nicht fassen. Also wir haben zum Beispiel eine Altersspanne, es ist super bunt gemischt.
Ja.
Wenn wir Social Media Marketing machen, holen wir natürlich eher die Jüngeren rein.
Ja.
Aber wenn wir in den Unternehmen sind, sehen wir genauso, dass auch im Alter 40, 50, 60 plus wir relevante Gruppen haben, die das auch machen. Also das ist keine Frage des Alters. Und vielleicht auch so, das ist ja eine spannende Anekdote. Ich kriege das immer von meinen Eltern gespiegelt, die sind Mitte 60, die sagen, als sie jung waren, Studenten, Schüler, da war es normal zu trampen.
Ja.
Da gab es nicht viele Bedenken, dass das gefährlich ist oder so. Und irgendwann dann zwischen heute und dann, irgendwann in den 80ern vielleicht, hat sich in Deutschland das durchgesetzt, dass Trampen extrem gefährlich ist. Dass man da, wer weiß, was erleben kann, wer weiß, was für Verbrechen passieren können. Und dagegen kämpfen wir heute auch noch, dass wir sagen, heute muss man diese Angst ja gar nicht mehr haben, weil wir haben so viel Technologie und Wissen über die Nutzenden und Bewertungssysteme und, dass das eigentlich ein bisschen veraltet ist, diese Ansicht. Aber irgendwer hat das in Deutschland platziert, dass das so ist.
Okay. Ja. Wenn wir auf die Nutzer schauen, ist es einfacher oder schwieriger, Fahrer zu gewinnen oder Mitfahrer? Oder wie
Fahrer ist schwieriger.
Fahrer ist schwieriger.
Also wir fokussieren uns häufig nur auf Fahrergewinnung, weil die Mitfahrer von alleine mitkommen.
Ja, okay. Ja. Was sind, wenn wir erstmal auf die Mitfahrer dann schauen, die sozusagen viel, viel lieber auf das Angebot erstmal anspringen, was sind deren Motive tatsächlich, nach sowas wie eurer Lösung zu suchen?
Ja, also vielleicht, was man grundsätzlich für beide Gruppen sagen kann, es gibt zwei Kernmotive. Das eine ist das Finanzielle, das führt immer an. Und das, was jetzt in den 4 Jahren, wo wir es machen, immer mehr aufholt, ist das Nachhaltigkeitsthema.
Okay.
Ja. Und das ist ja logisch beim Mitfahren, dass das nachhaltig ist, wenn man ein Auto mehr auffüllt und sein eigenes stehen lässt. Das liegt auf der Hand, das versteht jeder.
Ja.
Und bei den Mitfahrern ist es mit Sicherheit auch ein Komfort, dass man es nutzen kann. Also häufig ist die Mitfahrgelegenheit auch einfach schneller als der ÖPNV. Ganz bewusst hier an der Stelle gesagt, wir wollen nicht in Konkurrenz treten zum ÖPNV. Wir machen es gerne zusammen. Und wir wissen zum Beispiel auch aus Projekten in Frankreich, das ist der Vorreitermarkt im Mitfahren, dass gerade intermodale Verbindungen, also erst Mitfahren und dann ÖPNV oder umgekehrt, eigentlich das Ding sind. Die sind schneller unkomfortabler meistens.
Also das, ich nehme den Nachbarn mit bis zum nächsten Regionalbahnhof und,
genau,
dann
und fahre dann mit der schnellen S-Bahn oder dem schnellen Regionalzug, der am Stau vorbeifährt zum Beispiel. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, weil der Hinweis ist immer ganz wichtig. Wir haben ja auch den Verkehrsverbund Rhein-Sieg zum Beispiel als Partner und betonen das immer bewusst, dass wir wirklich zusammenarbeiten wollen und das auch schon tun. Und neben dem Komfort für die Mitfahrenden ist es auch einfach kostengünstig. Mhm. Also die Tickets kosten so viel wie ein ÖPNV-Ticket ungefähr. Mhm. Und damit ist es natürlich weit entfernt, also weit günstiger als ein Taxiservice oder sonstiges. Ja.
Und du hast gesagt, bei den Fahrern ist es ähnlich mit einmal Thema Nachhaltigkeit und einmal Thema, des Finanziellen auch tatsächlich. Was sind sonst noch Motive? Also warum sagt jemand, ich will mir morgens um 6.30 Uhr noch unbekannt erstmal ins Auto laden?
Es ist auf jeden Fall auch der kommunikative Aspekt. Also es wird die Menschen geben, die morgens nicht so viel reden möchten im Auto, die lieber ihre Zeit für sich haben und vielleicht irgendwas hören oder gar nichts mitbekommen und noch sich irgendwie zur Arbeit bewegen. Und es gibt aber auch die, die wirklich sagen, ich will da jemanden kennenlernen, ich will da viel was erleben. Das ist jeden Tag dieselbe Fahrt oder vielleicht jetzt jeden zweiten, weil ich im Homeoffice bin. Und was wir aber wirklich häufig hören, ist so eine gezielte Aussage auf die Nachhaltigkeit bezogen, dass Menschen sagen, ich bewege jeden Tag, wenn ich zur Arbeit fahre, diese riesen Blechkiste über die Straße und dabei fühle ich mich schlecht, weil ich habe ja 4 Plätze frei und warum kann ich die nicht auffüllen? Also wirklich so erlebt, dass man wirklich nachhaltig was machen könnte mit wenig Aufwand.
Du hast eure Routenplanung gerade mit den Zwischenstopps noch angesprochen. Das stelle ich mir als so einen ganz wichtigen Knackpunkt vor, so ein bisschen auch wahrscheinlich ein sehr individuelles Gefühl, was ein guter Umweg noch ist, den ich als Fahrer vielleicht in dem Sinn mache und auf der anderen Seite, wie weit gehe ich als Mitfahrer, bis ich einsteigen könnte. Wie balanciert man das aus und wie findet ihr da die richtige Balance, was das
angeht? Wir haben eine sehr klare Balance vorgegeben, weil wir wissen, wir müssen Fahrer gewinnen und für einen Fahrer ist es natürlich unattraktiv, einen Umweg zu fahren. Deshalb fahren die Fahrer bei uns grundsätzlich keine Umwege.
Okay.
Mit der Ausnahme, hatte ich eben am Anfang gesagt, an Autobahnausfahrten. Mhm. Da machen wir maximal 5 Minuten Umweg. Mhm. Wir machen diese Ausnahme, weil wir wissen, dass gerade bei den Pendelstrecken 60, 70, teilweise 80% der Streckenlängen über die Autobahn gehen und die würden wir sonst einfach verlieren. Mhm. Aber grundsätzlich ist die Annahme, man kann sich das vorstellen, die GoFlux-Fahrt wird angeboten, wir berechnen diese Treffpunkte komplett automatisiert und dann hat man im Prinzip eine virtuelle Strecke, die sehr vergleichbar ist, auch vom Datentyp her, identisch zu dem, was ein ÖPNV ist. Das heißt, wir bilden ganz viele Mini-ÖPNV-Linien quasi in das Netz hier rein und haben dann virtuelle GoFlux-Haltestellen und die Mitfahrenden bewegen sich genauso, wie sie sonst zur S-Bahn oder zum Bus gehen, bewegen sich zu ihrer virtuellen GoFlux-Haltestelle und kriegen das halt auf dem Handy angezeigt, wo sie hin müssen.
Okay. Wie oft findet das eigentlich statt, dass Nutzer sehr regelmäßig dann auch eine Fahrt nutzen? Also ist es eher so, dass man dann, wenn man seinen Fahrer gefunden hat, dreimal mit dem unterwegs ist oder sind es immer neue Buchungen, die bei euch auftauchen?
Wir haben tatsächlich beides. Mhm. Also das kann man nicht pauschalisieren, ist es das oder das.
Ja.
Es ist immer so ein bisschen die Frage, wenn die Leute sich kennengelernt haben, dann kommen die doch nicht zu euch zurück.
Das wäre die Frage gewesen,
aber, genau. Das wird mit Sicherheit passieren, das können wir ja nicht mehr sehen, warum die Buchung nicht mehr stattfindet. Aber wir sehen gleichzeitig auch viele Fälle, wo es immer wieder und immer wieder gebucht wird und wir können nur mutmaßen, woran das liegt, aber so, was wir von den Nutzen mitbekommen, ist halt einfach, dass auch viele Vorteile sind. Das wird automatisch abgerechnet. All das, was ich eben gesagt hatte, ist halt eine Convenience, die wir nur über die App bieten können.
Ja.
Zum Beispiel auch, dass wenn ich dann immer wieder bei dir zum Beispiel buchen würde, sehe ich immer wieder deine Live-Position. Und dann kann ich morgens, bevor ich losgehe zum Treffpunkt, gucken, ist der heute im Stau und braucht vielleicht 5 Minuten länger, dann bleibe ich noch sitzen am Frühstückstisch oder lese die Zeitung. Und deshalb sehen wir schon, dass auch wiederholt gebucht wird. Wir haben aber auch die Fälle, wo vereinzelt gebucht wird. Und der Grundgedanke ist ja auch, das Netz noch deutlich dichter zu machen, dass ich auch jeden Morgen die Auswahl habe. Will ich jetzt um 8 Uhr fahren mit Manuel oder um 8.14 Uhr mit Alex, der dann dahin fährt.
Okay, und das ist der Weg, der noch zu gehen ist im
Moment. Der ist noch zu gehen, Dabei, also Da liegt es an uns viel, das Netz dichter zu machen und deshalb machen wir halt unsere eigenen Marketingkampagnen und gucken aber auch, dass wir möglichst mit den Verkehrsunternehmen zusammenarbeiten. Also mit der KVB zum Beispiel sind wir noch nicht in der Kooperation, das würden wir auch sehr gerne machen Und genauso neben dem LVR und der Sparkasse Köln-Bonn, die jetzt Partner sind, natürlich möglichst viele andere Arbeitgeber der Region mit an Bord zu holen, damit man gemeinsam nachhaltig was machen kann. Ja. Und auch noch so ein Gedanke, damit vielleicht auch mal ein Mobilitäts-Startup aus der Region Köln entwächst und nicht nur aus Berlin, sondern dass auch von hier Mobilität kommen kann, weil Deutz hatten wir schon hier, haben wir immer noch und da könnte ja mal was Neues kommen. Das ist ein bisschen die Traumvorstellung.
Ja. Wenn wir darauf nochmal auf die Zielgruppe sozusagen der Unternehmen gucken, was ist deren Motiv tatsächlich? Also wie wollt ihr denen das schmackhaft machen? Ist es wirklich dieses, dass man sich noch sozusagen so ein Nachhaltigkeitsthema so ein bisschen ans Revers heften kann? Oder was sind die Argumente, die ihr mitbringt?
Ja, also es geht jetzt seit letzten Sommer, merken wir, dass es geht viel um Nachhaltigkeit. Ja. Also ich würde aus dem Gefühl sagen, ein sehr großer Anteil der größeren Arbeitgeber deutschlandweit hat erkannt, dass man nachhaltig was tun muss. Und das hat natürlich dann auch mit der mitarbeitenden Mobilität zu tun. Also es ist sichtbar, dass man da was tut. Und das hat natürlich Effekte auf den CO2-Ausstoß. Mhm. Der CO2-Ausstoß der Pendelnden ist in Deutschland extrem groß am gesamten Verkehrsausstoß und auch allgemein am gesamten CO2-Ausstoß. Das heißt, der Effekt ist da, man kann es zeigen und gleichzeitig ist es natürlich auch noch etwas für die Mitarbeitergewinnung, weil heute muss jeder um gute Arbeitskräfte kämpfen und dann zu zeigen, wir tun hier wirklich was für euch, wir tun was für die Nachhaltigkeit, packen das beides zusammen, das sind die Treiber für das Thema.
Und wird das tatsächlich auch noch tiefer gehend integriert, sodass ich wirklich auch einfacher nochmal in der Belegschaft Pools bilden kann oder müssen die letztendlich auch die App ganz normal nutzen?
Die nutzen die App ganz normal, aber wir haben Features, dass das im Unternehmen intern genutzt werden kann. Mhm. Also ein Mitarbeiter vom LVR kann zum Beispiel den Filter aktivieren, ich möchte nur intern fahren, dann wird er nur Kollegen angezeigt bekommen. Das ist natürlich auch nochmal für die Unternehmen eins von vielen Features, die Sicherheit bieten, weil dann steige ich nicht bei irgendwem ein, sondern hab eben Kollegen. Und das stellen wir auch nochmal dar. Wir stellen dann in der App dar, dass das ein LVR-Bereich ist, in dem man sich befindet, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben. Also es geht dann viel um Vertrauensstiftung. Und deshalb sehen wir da auch in den Unternehmen, wenn wir wirklich aktiv zusammenarbeiten, im Vergleich zum Gesamtmarkt natürlich viel höhere Nutzungsraten. Okay. Also dass wir in einem Unternehmen 20% der Mitarbeitenden auf die Plattform bekommen innerhalb weniger Wochen, Monate, ist eigentlich Standard. Wenn jetzt nicht gerade Lockdown ist, dann ist das Standard. Wenn die Unternehmen entsprechend mit uns zusammenarbeiten, dass wir unsere Vermarktung auch intern machen können.
Was sind da so Unternehmensgrößen, ab denen das Sinn macht für euch?
Hier in der Region ist es eigentlich egal, weil hier haben wir ja ein bestehendes Netzwerk. Und wenn wir jetzt aus der Region Köln rausgehen, also wenn es keine Kernregion ist, kann man es nicht so ganz pauschal sagen. Es hängt stark davon ab, wie ist die Anbindung und auch ist es ein Schichtsystem, was für eine Lohngruppe ist es, wie bewegen die sich sonst hin und her. Aber also wenn alle Faktoren zusammenpassen, kann es auch sein, dass das 300 Mitarbeitende sind und wir ein funktionierendes System aufbauen können.
Ja. Du hast ja ganz am Anfang, als es um den Verbesserungsbedarf ging, das gesamte Kölner Mobilitätsnetz so ein bisschen genannt als Punkt. Wie kam es sozusagen, oder ist es nur eurem Standort geschuldet, dass ihr auch hier gestartet seid, oder warum bot sich das an, hier auch tatsächlich loszulegen?
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung zu den 300 als Minimum. Okay. Also nach oben, je mehr Mitarbeitende, desto besser. Warum sind wir hier gestartet? Ich bin das vor ein paar Monaten schon mal gefragt worden. Da musste ich es mir erst herleiten, diesen Gedanken, weil ich die Frage noch nicht kannte. Heute ganz einfache Antwort. Ich habe hier studiert. Das war meine Idee und es gab keinen Grund, hier wegzugehen. Und wir hatten natürlich dann hier das beste Netzwerk, um das Marketing zu machen. Wir hatten dann hier Kontakte schon zu Partnern, die wir haben, jetzt wieder Sparkasse. Wir haben Radio Berg als Partner, den VHS. Und das war ja alles über viele Jahre gewachsen. Das heißt, es gab keinen Grund, es hier nicht zu machen. Und natürlich ist Köln auch eine Region, wo Mobilität, wie am Anfang schon geteasert, einiges an Optimierungspotenzial hat. Und das bietet natürlich eine Chance.
Ja. Was sind das für Themen, wenn wir da so ein bisschen reingucken, wo, also wenn man jetzt nicht die Chancen sieht, die sich vielleicht durch Mängel ergeben für euch, sondern wenn du so ein bisschen selbst mitzeichnen könntest quasi noch, was könnte sich noch verbessern, was müsste sich noch verbessern hier?
Ja, extrem viel. Also ich würde das mal allgemein auf die Mobilität beziehen. Wir können mal ein Beispiel nehmen, wo wir gar nicht so weit gucken müssen, zum Beispiel Hamburg. Und wenn man sieht, mit welcher Kraft und Überzeugung in Hamburg Mobilitätsveränderungen betrieben werden, da kann man sich Beispiele angucken, Hamburg hat das Glück vielleicht, da ist aber bestimmt nicht nur Glück dabei, dass Volkswagen da einen On-Demand-Service mit 500 Fahrzeugen anbietet. Mhm. Das heißt, ich bewege mich in Hamburg auf der Straße und ich habe keine 5 Minuten Zeit, ohne dass mir so ein goldenes Auto vor der Nase entlang fährt. Das heißt, es ist einfach präsent. Mhm. Dann kommt dazu, dass es 3 Carsharing-Anbieter gibt. In Köln gibt es einen. Wenn ich hier ein Carsharing-Auto suche, vielleicht finde ich jedes 5. Mal eins. Mhm. Da findet man wahrscheinlich mehr Mitfahrgelegenheiten als Carsharing-Autos. Und zum Beispiel fürs Carsharing gibt es in Hamburg jetzt die HVV Switchpoints. Und das sind reservierte Parkplätze für Carsharing-Autos.
Okay.
Das heißt, ich bewege mich durch Hamburg mit einem Carsharing-Auto. Und im Gegensatz zu sonst, wenn ich da in Köln einen Parkplatz finden muss und suche und suche und suche, ist an diesem HVV Switchpoint, weil der für Carsharing reserviert ist, meistens was frei. Mhm. Das heißt, das Convenience-Level Carsharing steigt enorm.
Okay.
Und man braucht gar kein eigenes. Ich brauche in Hamburg kein eigenes Auto. Ja. Wenn ich in die Bahn steige, letztes Beispiel, könnte noch etliche nennen, dann öffne ich die App, entscheide mich für eins von 3 Tickets, wische einmal darüber, Ticket gekauft.
Ja.
Okay. Man kann ja in Köln mal probieren über DB, VRS, KVB, wie lange das dauert. Mhm. Mindestens 10-mal so lang und nicht 5 Sekunden.
Ja.
Mindestens 1 Minute bin ich da unterwegs. Und das ist natürlich etwas, was von der Stadt einfach gewollt ist, wo Mittel reingesetzt werden. Und in Köln, ich formuliere das jetzt bewusst mal ein bisschen kritisch, wenn auch noch vorsichtig, in Köln diskutieren wir wochenlang darüber, wie viele Scooter im Rhein liegen und wie wir da rauskriegen, um dann Parkplätze für Scooter in der Innenstadt zu definieren. Und dann frage ich mich, wenn ein Scooter nicht mehr alleine rumsteht, sondern zu 50 irgendwo in der Innenstadt. Das sieht ja auch nicht besser aus, wenn die da auf dem Haufen liegen. Das löst nicht das Problem. Das heißt, wir beschäftigen uns mit irgendeinem Micromanagement hier in Köln und packen gar nicht das Problem an. Man kann über Scooter denken, kann man ja dagegen sein. Ja. Ich bin ein starker Befürworter, weil ich sage, jede Möglichkeit, die dazukommt, die es mir ermöglicht, nicht mit dem eigenen Auto unterwegs sein zu müssen, steigert meine Convenience. Mhm. Und erst wenn die höher ist als der eigene PKW, und das für viele Menschen, wird der PKW weg sein.
Die Vision, sag ich mal, fehlt dir hier.
Vorsichtig formuliert fehlt die mir hier, aber wir engagieren uns da, ich engagiere mich auch persönlich, also sei es in der IHK im Mobilitätsausschuss oder wir haben auch gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und Pinkbus, einem anderen Startup aus Köln, das Cologne Mobility Meetup ins Leben gerufen. Und meine Wunschvorstellung wäre, wenn wir die Chancen, die wir haben, nämlich diesen Knotenpunkt Köln, in dieser Region zum Ruhrgebiet, an der Rheinschiene entlang. Also wir haben ja echt Potenzial hier. Mhm. Und wir haben auch noch eine Geschichte dahinter, dass Köln einfach eine lebenswerte Stadt ist, dass wir die Motoren hier erfunden haben mit Deutz. Also wir sind ja eigentlich eine Mobilitätsstadt früher mal gewesen. Dass wir das nutzen und uns wirklich eine Vision aufbauen und sagen, Köln kann Vorreiter in der Mobilität werden, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und man kann das als Startpunkt heute nehmen und das wäre mir persönlich ein großes Anliegen, daran arbeite ich auch. Dann müssen wir uns aber jetzt in Bewegung setzen, weil Nachhaltigkeit zu bewegen, Mobilität zu verändern, das beginnt gerade. Mhm. Also ich glaube, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wenn dann autonomes Fahren bald kommen wird, dass da einfach eine Riesenveränderung ist. Und noch hat Köln die Chance dabei zu sein, aber das Zeitfenster ist nicht mehr so lange offen.
Okay.
Und vielleicht noch ergänzend, die ersten Schritte sind ja auch schon gemacht. Wir haben jetzt hier mit der Polis Mobility eine Messe im Mai, die sich auf Mobilität konzentriert, die aus meiner Sicht ein Riesenpotenzial hat, ein Gegenbild zur IAA zu sein oder auch zur ITS-Konferenz, andere Mobilitätskonferenz und einfach zu zeigen, dass das, was die IAA behauptet zu sein, eine Mobilitätsmesse, was aber faktisch nicht in dem Umfang so ist, wie es sein müsste, dass man das hier direkt von Beginn an schafft.
Ja.
Das heißt, es ist super viele Voraussetzungen gerade gegeben. Wir müssten uns nur in Bewegung setzen.
Okay. Gibt es auch Punkte, die euch direkt helfen würden als GoFlux?
Ja, das würde ich jetzt gar nicht so auf Köln beziehen, sondern eher allgemein sagen. Also erstmal ist das unsere Verantwortung natürlich, dass wir erfolgreich sind. Und das hängt im Kern davon ab, dass wir ein starkes Produkt haben. Das ist das, wo wir täglich dran arbeiten und besser werden. Wenn wir uns jetzt aber mal wieder zurück auf den Mitfahrmarkt begeben, nochmal nach Frankreich geguckt. Mhm. Frankreich hat enorm viel Gesetzgebung, Fördermittel, die das Thema Mitfahren fördern. Das anschaulichste Beispiel, was jetzt am 1. März dieses Jahr in Kraft tritt, ist eigentlich 7% der Werbefläche oder Werbezeit bei PKW-Werbung.
Okay.
Muss mit einem von drei Slogans belegt werden.
Mhm.
Und da ist einer dabei, der wirbt für den ÖPNV, völlig richtig. Der andere wirbt für Fußverkehr und Radverkehr bei gutem Wetter, auch völlig richtig. Und der dritte, und das ist die Besonderheit, das gäbe es hier nämlich nicht wahrscheinlich, wirbt für Fahrgemeinschaften, weil man dort dieses Potenzial erkannt hat. Und das ist natürlich einfach ein Rieseneffekt, wenn, wenn man so vorangeht und sagt, was, was da alles passieren kann. Und noch, noch im Detail, in Paris werden Fahrgemeinschaften von der Stadt, von der Ile-de-France unterstützt mit bis zu 150 Euro pro Monat. Bedeutet, die Mitfahrenden zahlen kein Geld, wenn sie ein ÖPNV-Ticket haben, ein Monatsabo, das hat da fast jeder. Und die Fahrer bekommen trotzdem eine Kostenbeteiligung, die dann über die Stadt subventioniert wird. Und so hat man es geschafft, innerhalb von 5 Jahren fast 1 Million registrierte Carpooling-Nutzer in einer Stadt zu erzielen. Und da sind wir mit 12.000 natürlich noch ein Stück von entfernt. Wir machen das aber auch ganz alleine mit 15 Leuten.
Ich meine, aus den USA kennt man noch diese Carpool-Lanes, also eigene Fahrstreifen, die sozusagen nur für Fahrgemeinschaften oder zumindest nicht allein besetzte Autos nötig sind. Ist sowas noch zeitgemäß? Passt sowas noch in die Zeit?
Ich glaube, am Ende sind es viele Puzzlestücke, die man zusammensetzen muss. Wir hatten in Düsseldorf zu Beginn unserer Zeit mal die Umweltspur, wo auch Fahrgemeinschaften bevorzugt waren. Das ist dann aber mit Corona leider wieder verschwunden, das ganze Thema. Und ja, das ist mit Sicherheit ein relevanter Bestandteil. Aber nur Carpooling-Lanes würden es auch nicht lösen. Also man muss viele Sachen zusammenfügen.
Du hast sozusagen ein bisschen auch das kulturelle Thema schon angesprochen, dass es irgendwie zum einen in Deutschland gibt, wo vielleicht vor 30, 40 Jahren Trampen noch deutlich normaler war vielleicht als ein Mitfahren heute, auf welcher Distanz auch immer. Wenn ich es richtig gesehen habe, engagierst du dich auch im, mit anderen Unternehmen aus der, der Branche letztendlich im Bundesverband Mitfahren, nennt ihr
genau,
euch,
ne? Genau, der Mitfahrverband, so ist der offizielle
Name. Genau, was ist da die Idee?
Ja, der Mitfahrverband hat sich zusammengeschlossen als sehr breit gemischte Gruppe. Ja. Das ist auch das, was im Mitfahrmarkt eigentlich faszinierend ist. Wir haben sowohl Privatpersonen, die sich in ihrer Freizeit dafür engagieren, weil sie einfach dieses riesige Potenzial sehen, was man durch geteiltes Fahren in Bezug auf Klima erreichen kann. Und wir haben dann aber auch die ganz großen Player, also BlaBlaCar als Weltmarktführer für die Langstrecken dabei und auch dann die, die Unternehmen wie wir, die sich im regionalen Markt tummeln. Und uns vereint im Prinzip, dass wir an dieses Produkt, die Vision des Mitfahrens in Deutschland glauben, dass wir sagen, das, was in Frankreich klappen kann, das kann auch in Deutschland klappen. Erst recht, der Markt ist ja größer sogar. Und der Mitfahrmarkt ist aber nicht wahrgenommen bisher, nicht relevant wahrgenommen. Wenige Politiker würden jetzt wissen, dass es einen Mitfahrverband gibt. Der ist auch erst ein Dreivierteljahr alt, aber wir haben uns zusammengeschlossen, um zu sagen, hier ist wirklich ein Potenzial und wenn man von dem Geld, was in den ÖPNV fließt, was in Ladeinfrastruktur fließt, wenn man nur einen sehr, sehr kleinen Anteil nehmen würde, dann käme schon ein großer Effekt raus. Und diese Chance muss man diesem Markt einfach mal geben. Es muss gar nicht viel Fördergelder sein, aber es muss einfach sein, man so wie es auch von gewissen Parteien dann genannt wird, einfach eine Technologieoffenheit und auch eine Produktoffenheit, dass auch Mitfahren etwas bewirken kann. Da wollen wir in den nächsten 1-2 Jahren hin, dass man wirklich mal in großen Projekten auch zeigen kann, was wirklich der Effekt ist vom Mitfahren. Wie viel CO2, wie viel Verkehr wir von der Straße nehmen können.
Im Koalitionsvertrag spielt das Thema wahrscheinlich keine Rolle, ne?
Nein.
Ja.
Also Nachhaltigkeit spielt eine Rolle und ich glaube, deshalb ist es auch, weiß ja jeder, deshalb ist es auch eine sehr große Chance, gerade jetzt nochmal zu zeigen, dass man da was machen kann.
Ja.
Und vom Verkehrsminister, vom Herrn Wissing, kommt schon deutlich klarere Aussagen in Richtung, wir wollen geteilte Mobilität, wir wollen Technologie und Produktoffenheit.
Ja.
Mitfahren explizit wird dort noch nicht genannt. Aber das ist jetzt erstmal unsere Aufgabe als Unternehmen und als Verband, dafür Aufmerksamkeit zu sorgen.
Wie soll es auf der anderen Seite gelingen, jetzt über den Verband oder auch über eure tägliche Arbeit, das sozusagen in der Gesellschaft nochmal breiter zu verankern? Weil, wie gesagt, auch da ist so ein bisschen das vielleicht erstmal mit Vorbehalten verbunden, sozusagen jenseits von der Studierendenzeit, wo man günstig von A nach B kommen muss. Klingt es irgendwie komisch, Skepsis, wie man begegnet, Unsicherheit im Regen stehen zu lassen. Wie kann man das ändern?
Ja, also das würde ich jetzt mal erstmal von der GoFlux-Seite, also von unserem Unternehmen aus betrachten. so wie ich es eben schon angerissen habe. Also das geht am Ende nur, wenn wir ein cooles Produkt haben. Mhm. Wenn wir ein Produkt haben, was die Probleme der Nutzenden wirklich löst. Ja. Wir sind da schon recht weit. Also irgendwie müssen wir ja 12.000 Menschen überzeugt haben, mhm. sich zu registrieren und es zu nutzen. Aber das ist natürlich noch nicht der Großteil der Bevölkerung. Ja. Und unsere Aufgabe ist es, jeden Tag mit unseren Nutzern oder potenziellen Nutzern zu sprechen und das Produkt immer besser und besser zu machen. Jeden Tag ein Stückchen besser. Mhm. Und von der anderen Seite, von der Verbandsseite, werden wir natürlich auch in die breite Öffentlichkeit, in die Medienreihen zeigen wollen, was Mitfahren für Vorteile hat. Mhm. Also, dass einem wirklich mal bewusst wird, wenn ich einen Platz habe, wie viel CO2 spare ich dann auf einmal? Also, ohne dass ich viel machen muss. Da muss ich nicht mich damit beschäftigen. Ja, was kann man noch nachhaltig machen? Irgendwie weniger Plastik kaufen, weniger Fleisch essen. Das ist etwas, das liegt eigentlich viel mehr, das liegt auf der Straße quasi, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da wollen wir von Verbandseite natürlich auch für Aufmerksamkeit sorgen, aber vom Verband ist es eigentlich wichtiger, die richtigen Menschen in der Politik anzusprechen, weil wenn wir in der Politik Befürworter finden, die verstehen, was wir tun, worauf wir hinaus wollen, dann hat das natürlich Multiplikatoreffekte, die viel größer sind.
Ja. Was sind dann jetzt für euch bei GoFlux auch so die nächsten Schritte? Wir reden jetzt Anfang des Jahres 2022, wenn wir erstmal auf das Jahr blicken. Was sind die Ziele?
Ja, unser Ziel ist dieses Jahr sehr stark zu wachsen in diesem Geschäft, Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und Zusammenarbeit mit ÖPNV-Unternehmen. Ja. Wir hatten jetzt echt 2 Jahre, wo wir, glaube ich, wenn ich mir so den Rest des Mitfahrmarktes angucke, sehr, sehr positiv sagen können, wir haben das überlebt. Mhm. Wir haben 2 Jahre, wo Mitfahren nicht so relevant war.
Sagen, Thema Homeoffice ist wahrscheinlich kein gutes für euch, ne?
Nö, eher weniger. Mhm, ja. Eher weniger. Und ja, wir merken, der November, Dezember war echt nochmal schwierig. Mhm. Und jetzt hat man irgendwie gelernt, was Corona bedeutet. Mhm. Also zum einen ist meine persönliche Hoffnung, dass es jetzt bald nochmal deutlich entspannter wird als letztes Jahr. Aber wir haben ja gelernt im Sommer, es ist wieder eine entspanntere Zeit. Das heißt, wir planen eigentlich viele Projektstarts jetzt in den Frühjahr, Sommer rein und merken, wie das Ganze anläuft. Mhm. Und ja, ich bin recht zuversichtlich, dass wir mit diesem Thema Nachhaltigkeit und der Bedeutung, die man dem Ganzen inzwischen zum Glück zumisst, auch wirklich jetzt durchstarten können dieses Jahr.
Wie lebt es sich als Mobilitätsstartup in Köln ansonsten?
Gut, also ich habe ja eben schon gesagt, es gab keinen Grund, hier wegzugehen. Mhm. Köln ist, ja, ein großer Vorteil in Köln, es ist eine lebenswerte Stadt. Mhm. Das heißt, man hat hier auch viele Mitarbeiter, die zu uns kommen und sagen, ich wollte nach Köln und ich wollte Mobilität machen, deshalb bin ich jetzt bei euch oder ich wollte ein Startup. Und ja, man kann sich mit Sicherheit mehr wünschen. Also ich habe eben schon gesagt, Mobilität an sich könnte mehr gefördert werden. Also wir würden uns natürlich freuen über mehr Support von der Stadt, ja, auch mit anderen Playern in der Mobilität hier, lokalen Playern, wirklich enger zusammenarbeiten zu können und dass es da weniger Vorbehalte gibt, das abbauen zu können, das wäre ein Ziel, das versuchen wir auch immer wieder. Ja, also es ist positiv, aber so vom Gefühl her als Startup, wenn man in Berlin ist, wo eine viel größere, gewachsenere Szene ist, wo es viele Gründer gibt, die schon ihren Exit gemacht haben, die natürlich ganz andere Erfahrungen haben, viel größere Masse, da ist nochmal eine andere Geschwindigkeit drin. Wäre aber für uns trotzdem kein Grund, hier wegzugehen.
Ja, ja. Gibt es schon eine zweite Fokusregion, die irgendwann kommen soll?
Wir konzentrieren uns grundsätzlich auf alle Metropolregionen in Deutschland. Mhm. Was als nächstes kommt, wird hoffentlich dieses Jahr dann irgendwann veröffentlicht.
Ja. Und vielleicht abschließend noch, was war die letzte Strecke, für die du selbst deine App genutzt hast?
Die letzte Strecke, ich muss überlegen. Ich habe eine Fahrt, eine Mitfahrerin mitgenommen. Das war tatsächlich von Wesseling nach Köln.
Ja.
Und die letzte, wo ich mitgefahren bin, war Köln-Bonn.
Und hat alles gut geklappt?
Alles super geklappt, ja.
Wunderbar. Wolfram, ich danke dir ganz herzlich für den Besuch.
Danke auch, hat Spaß gemacht.
Und schön, dass du da warst.
Dankeschön.
Wirtschaft Köln am Platz.
Schon spannend, was alles dazugehört, um den richtigen Mobilitätsmix für eine Metropole zu bauen. Wir hoffen, Sie konnten einige Impulse aus dem Gespräch mit Wolfram Uehrlich mitnehmen. Vielleicht haben Sie ja selbst Lust, in Zukunft auf dem Arbeitsweg Mitfahrerinnen oder Mitfahrer einsteigen zu lassen. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Kritik zum Podcast. Das alles gerne über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs oder per Mail über podcast@rotonda.de. Kommende Woche begrüßt mein Kollege Stefan Merks an dieser Stelle Elisabeth Fried. Sie ist eine von 3 Service-Designerinnen der Stadt Köln und war 2018 die allererste, die in Deutschland von einer Stadtverwaltung in dieser Funktion eingestellt wurde. Ihre Mission? Sie bringt Methoden aus dem Design Thinking ein. Das ist eine Kreativmethode, die Denkprozesse und Veränderungen anstoßen soll. Damit ist sie so eine Art Schrittmacherin für eine modernere Verwaltung. Wie das funktioniert, berichtet sie kommenden Mittwoch bei Wirtschaft Köln Unplugged. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald!